Bevor ihr diesen Podcast hört, schmiert euch lieber mit Sonnencreme ein.
Und was, wenn es regnet?
Die Ausrede der Woche.
Wir haben in der letzten Woche ja ein Synonym für das Wort Beschuldigter in staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gebeten. Es schrieben übrigens, und ganz herzlichen Dank dafür, uns einige Leute auf Spotify antworten. Veröffentlicht habe ich lediglich eine, weil die anderen waren dann doch ein bisschen außerhalb des vorhandenen Rechtsrahmens. Und der eine Vorschlag, den ich veröffentlicht habe.
Ja, eigentlich extra um was Wertneutrales gebeten. Aber
ja,
bitte.
Genderneutrales auch. Und der eine Vorschlag, der ist jetzt auch nicht unbedingt geeignet, aber er liefert uns zumindest einen fantastischen Übergang in das nächste Thema. Der Vorschlag war Sebastian. Wie gesagt, persönlich, ich finde es ein bisschen ungenügend.
Ja, werden sich nicht alle, nennen wir es jetzt mal weiterhin, Beschuldigte wohlfühlen.
Man will vieles genannt werden, aber nicht Sebastian.
Ja. Aber naja, es gibt, das können wir in den Shownotes verlinken, von der Band Cockney Rebels gibt es ein Lied, Sebastian. Da ist der Refrain, Some They Call Him Sebastian. Steve Harlow and the Cockney Rebels, ein wenig gehörtes, gekanntes Juwel aus den 70er Jahren.
Mhm. Bin froh, dass du nicht Bell.
Bös Glamrock Pop mit sehr viel Geigen.
Ich habe schon Angst gehabt, dass du einen YouTube-Link ankündigst, dass es Bell and Sebastian wird, was echt schlimm gewesen wäre.
Na, OP, die gibt es auch. Gehört es einfach einmal in der Härte festgehalten.
Ja, um zum Thema zu kommen, dessen Übergang ich irgendwie schon länger probiere jetzt mal. In dieser Woche stand sich ein Sebastian, vermutlich der berühmteste Sebastian Österreichs, nämlich Sebastian Kurz, ehemaliger Bundeskanzler und ÖVP-Chef, wieder vor Gericht mit seinem ehemaligen, man kann nicht wirklich sagen, guten Freund, aber doch sehr engen Mitarbeiter Thomas Schmidt gegenüber. Übrigens nur einmal, bisweilen zu dem Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen, da weil Sie diesen Podcast hören, am Freitagvormittag sitzen die beiden wieder vor Gericht und meine Kollegin Christina Thal wird da wieder einen Live-Ticker machen und die wesentlichen Erkenntnisse Ihnen frei Haus liefern. Interessant waren...
Kurzer Einwand, war die mitbeteiligt am Vanillekipferl-Gate. Das war ein großes Erregungsthema, zumindest auf Twitter, was heißt sonst nirgends auf der Welt. Aber offenbar haben einige Journalisten Verpflegung mit in den Saal genommen, was zu erbitterten Vorwürfen geführt hat, weil man das nicht macht. Mhm. Hat die Kronenzeitung in diesem Skandal saubere Hände? Die Kronenzeitung, habe ich es Kronenzeitung gesagt, tatsächlich? Dann möchte ich mich aufrichtig entschuldigen, das ist, muss eine frühkindliche Prägung sein. Hat die kleine Zeitung saubere Hände im Vanillekipferl-Gate?
Grundsätzlich glaube ich ja, weil wenn die Christina, was ich nicht glaube, eine Verpflegung mit in den Gerichtssaal genommen hätte, dann wäre das einfach eine Flasche Kosterie gewesen, weil sie ist einfach classy.
Und da muss man natürlich, den muss man dann auf Ex, aber wir stellen sonst mal die anderen vom Journalisten-Gesindel auch was.
Ja, Christina Trau, wirklich eine tolle Kollegin und die will jetzt einfach nur auf den Punkt reinkommen, dass sie dann einen verdammt guten Leitartikel geschrieben hat.
Ja.
Was voraussetzt, dass sie wahrscheinlich keine Flaschenkosterie reingestellt hat. Und dort hat sie dann auf eine ganz zentrale Frage aufmerksam gemacht. Eigentlich ist das ganze Ding im Gerichtssaal jetzt nur ein Kampf um die Glaubwürdigkeit, der sich dann hinterher noch prolongieren wird in der Frage, ob Thomas Schmidt den Kronzeugenstatus bekommt oder nicht. Du bist ja auch ein sehr aufmerksamer Beobachter dieses Prozesses. Weißt du schon, wem du was glauben willst? Und ich kann da später noch eine konkrete Passage zeigen, die ich sehr interessant finde, oder wir können sie ja jetzt gleich einwerfen. Es geht da um dieses SMS mit dem Wortlaut, kriegst eh alles, was du willst. Genau. Thomas Schmidt hat das durchaus positiv interpretiert. So, ja, ich habe mein Backing vom Kanzler. Und genau, er sah sich dadurch auch als engen Vertrauten, der das Backing vom Kanzler hat. Umgekehrt, Kurz hat er zuvor schon gesagt, nein, diese Nachricht, kriegst eh alles, was du willst, sei so zu interpretieren, dass er Schmidt habe mäßigen wollen und den Hals nicht zu voll bekommen solle, der Schmidt.
Ja, und ich glaube, da kann man den kleinen Rechtsanwaltstrick zu machen, das Publikum selbst entscheiden zu lassen, welche der beiden Interpretationen glaubwürdiger klingt. Also kriegst du alles, was du willst. Ich meine, ja, es mögen, wir haben das hier bei den Staatskünstlern, gehen wir dieser Frage auch nach. Vielleicht gab es da innerhalb der türkisen Aufbruchsbewegung, so wie manche Jugendgangs so eigene Geheimsprache entwickeln, Ähnliches, weil auch Hartwig Löger ja gesagt hat, dass Daumen hoch Smiley, das er dem Strache bei seinen Postenschacher Interventionen zurückgeschickt hat, sei zu verstehen gewesen als lass mich in Ruhe.
Ist für mich nachvollziehbar. Ich bin der Team Löger. Also wenn ich in einem Chat nicht mehr weiß, was ich machen soll, schicke ich auch einen Daumen und dann verabschiede ich mich geistig.
Na gut, damit sind wir in einer sehr offenen Debatte. Wie soll ich sagen, die Darstellung der zeitgeschichtlichen Ereignisse, wie sie sich im Schmidt-Geständnis abbildet, scheint mir konsistent und weniger hermeneutisch interpretationsbedürftig als der Kurz'sche Gegenentwurf.
Ja, wir werden sehen, wie es das Gericht entschieden hat. Also ich gebe mir noch nicht an der Deutung hin, ich verweise nochmal auf den Live-Ticker des heutigen Tages oder des gestrigen Tages oder wann auch immer Sie diesen Podcast
hören. Wir werden ja auch sehen, ob dann im Zweifelsfall der Joker des Aussagenotstands gezogen wird oder nicht. Eingebracht hat ja der Anwalt schon als Option, also sozusagen nur so, als um den Pfeil im Köcher zu haben, aber das ist, soweit ich das juristisch verstehe, wäre es ein etwas selbstmörderischer Move. Also das würde zwar jetzt hier entlasten, wenn er sagt, der hat leben müssen, weil sich sonst selbst belastet hätte. Aber es würde für die noch anstehenden und eigentlich wichtigeren Prozesse paar Gutes würde machen. Aber wie gesagt, das sind ja so Überlegungen, wie man, also wie die sportaffinen Zeitgenossen sie über die Aufstellung der Nationalmannschaft auch anstellen. Und dann steht wer andere am Feld und mehr wie. Also ich hätte nicht aufgestellt, kann man dann nicht mehr so.
Ja, also ich bin ja da eher im Team derer Leute, die sich über Prozesstaktiken Gedanken machen, als über die Nationalmannschaft. Und ich glaube, dass ehrlich gesagt der Zug mit dem Auslagenotstand, der dann vielleicht auch noch in diesem Prozess zu einer Diversion hinführen könnte, da siehst du nur mehr den letzten Waggon. Und zwar schon von hinten.
Okay. Ja, das ist eine klare taktische Einschätzung.
Austria in a nutshell.
Ich habe schon einmal mit der Jolly Farbpalette operiert in diesem Podcast. Ich mache es ein weiteres Mal. Falls Sie sich gefragt haben, was eigentlich die Türkisen machen, das ist die Nummer 30, wenn ich es richtig gezählt habe. Die Antwort in Innsbruck oder in Spruck, wie man vor Ort vermutlich sagt, sind die jetzt orange. Und zwar Jolly Nummer 11 wäre das dann gleich neben den dunkelroten übrigens. Ihr wisst es nur. Denn in Innsbruck ist Florian Turski etwas gelungen, was seit 30 Jahren für bürgerliche Dramen, würde ich jetzt gewissermaßen sagen, sorgte. Er vereinte die ÖVP Winter unter einer gemeinsamen Liste, die nennt sich jetzt das neue Innsbruck. Dahinter verbirgt sich jetzt quasi mal die echte ÖVP, also in Tirol, wo es circa 260 verschiedene ÖVP-Schattierungen ist, ist es halt in der Stadt die echte ÖVP, wo auch Toni Matle Landeshauptmann ist dazu. Dann die Herwig van Staar ÖVP, die sich vor 30 Jahren abgespalten hat. Und dann hinzukommend noch der wirklich elementare Kern- und Machtfaktor der ÖVP in Innsbruck, der Seniorenbund. Und all die hat er jetzt zusammengeführt.
Und ich glaube, drei Deserteure von den Grünen sind da auch dazugegangen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau. Wobei der Anzengruber, also ehemaliger Vizebürgermeister, nicht zu verwechseln mit dem Stammlokal von Werner Kogler, der ist dann wieder ausgeschert und hat seine eigene Truppen gegründet. Also er hat einen Großteil der ÖVP jetzt mal sozusagen geeint wie Repusunitis, wie die alten Lateiner sagen würden, und probiert jetzt da gegen Georg Willi in die Schlacht zu ziehen. Und ja, können Sie auch schon,
dass das Orange, woraus man ableiten kann, dass es auch in Innsbruck kein BZÖ mehr gibt.
Definitiv. Allerdings, auch Connex zum BZÖ, einer ist dann auch wieder da in Innsbruck aufgetaucht, der Herr, den wir jetzt schon ganz kurz erwähnt hatten, Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel. Und der ist so begeistert von Florian Turski, dass er beim Wahlkampfauftakt sogar sich hinstellte und coram publico, 800 Menschen waren da in der Halle, sagte, ich bin ein Fan von Florian.
Ja, man hört ja, dass er auch ein großer Fan von Sebastian war und eine der Trägerraketen, die den Sebastian Kurz innerhalb der ÖVP so schnell in die oberste Etage befördert haben. Und ob da jetzt alle schwarzen Stammwähler dankbar sind dem Dr. Schüssel oder Dr. Lüssel, wie ihn vielleicht die Älteren noch kennen, für diese Erfindung und ob sie deswegen geneigt sind, den nächsten Lieblingsschwiegerneffen oder was auch immer das ist. Also es ist dieser Hang zu höflichen jungen Leuten, so wie wer sich noch an die Sendung Die liebe Familie erinnert, da war ja auch immer, ich glaube, Tommy Wachauer hieß es, so ein lustiger junger Mann, der immer reinkommen ist und sehr gute Manieren gehabt hat und dann Danke gesagt hat, wenn er einen Kugelhupf gekriegt hat und sich entschuldigt hat, wenn er weiter hat müssen. Und ich glaube, solche, das ist ein bisschen das, wie soll ich sagen, Polit-Hoffnungsbeuteschema vom Dr. Schüssel. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Erfolgskonzept war, dass sich da automatisch das auf den Herrn Turski übertragen wird. Und ich finde, der Herr Turski geht mit einem schweren Imageproblem in das hinein. Es gibt ja den sehr gern verwendeten gehässigen Spruch, dass wenn jemand ein Amt aufgibt oder verstirbt, dass man sagt, die Lücke, die er hinterlässt, wird ihn vollständig ersetzen. Mhm. Und bei Florian Turski ist es doch noch ein bisschen schlimmer, weil die Lücke, die er hinterlässt, von der Frau Blackholm neben allem anderen voraussichtlich vollständig ausgefüllt werden wird. Und das ist eine Nachricht, die wünscht man eigentlich nicht einmal seinem ärgsten Feind.
Claudia Blackholm hat mir mal eine Kaiserschmarrn serviert, also wirklich nichts gegen die Claudia Blackholm, der war sehr gut, der Kaiserschmarrn.
Hat sie ihn gemacht oder serviert?
Na, serviert. Es war Wahlkampf und sie war irgendwie im Straßenwahlkampf. Ich vermute, es ist irgendwas mit Peter Kaiser und deswegen war der Schmarrn dann schon irgendwie so eine leichte, wie soll man sagen, ein Diss gegen den Kärntner Landeshauptmann, der damals für die SPÖ Wahl gekämpft hat und sie hat da ja irgendwie so, ja, Kaiserschmarrn in der Fußgängerzone verteilt. Aber er war gut, war richtig so fluffig mit extra aufgeschlagenem Ei.
Ja, ja, natürlich. Und sie hat dann auch aufs Hemd botzt oder so. Das muss man sagen, ist jetzt gehört zu den konstruktiveren Berichten, die ich bisher über die Frau Blackholm gehört habe. Ja. Aber irgendeiner muss ja das ganze, das Gescherte auch aufrecht halten, dass man irgendwie merkt, wir sind schon noch bei uns in Österreich.
Ja, geil. Ja, und ihr hinzugekommenes Referat als Staatssekretärin für Digitalisierung, das ist tatsächlich eins, wo Turski nach Eigenangaben, Hans-Peter Lechhofer, sattsam, würde mal sagen, bekannter Jurist in Sachen Telekommunikationsrecht und Medienrecht, hat da auf X darauf hingewiesen. Florian Turski bezeichnet sich nämlich laut Eigendefinition als jenen Digitalstaatssekretär bzw. Verantwortungsträger, sagen wir mal so, der die erste KI-Behörde weltweit installiert hat und damit weltweite Maßstäbe gesetzt hat. Also Blackholm, da ist schon wirklich ein Ziel. Ja, da muss ich wohl noch
oben. Reach for the Stars. Die Blackholm, Claudia, die wird jetzt darauf schauen, dass wir die internationale Spitzenposition, was wir jetzt da KI-mäßig haben, also das wird da wenn da wer international fragt, dann sagt sie ihm, ja, ja.
Ich merke, du bist voll aufs inhaltliche Debattieren über die Verantwortungsposition des KI-Ministeriums und des Staatssekretärs.
Ja, also wenn es der Frau Blackholm zu viel wird, also oder falls jemand überhaupt merkt, dass sie das jetzt auch macht, ich mache jetzt auch nebenberuflich. Also ich glaube, das, was die Frau Blackholm an Expertise und Arbeitskapazität für dieses Amt mitbringt, das hätte ich auch noch.
Kuchen von heute.
Sebastian Kurz, er dementiert wieder und beim sehr intensiven Lesen habe ich mich gefragt, was dementiert Sebastian Kurz jetzt eigentlich so genau? Falls Sie diesen Podcast auf einer erhöhten Geschwindigkeit hören, drosseln Sie ihn jetzt ein bisschen, weil es wird komplex und kompliziert. Wir mussten beide relativ lang recherchieren, bis wir einigermaßen gefunden haben, was Sebastian Kurz hätte dementieren können, denn es ist ihm eigentlich relativ wenig vorgeworfen worden. Aber fliegen wir es mal ganz low-level an. Als bekannt wurde, dass die Pegasus-Software, das ein Staatstrojaner, mutmaßlich rechtswidrig eingesetzt wurde, wurde im EU-Parlament eine Untersuchungskommission eingesetzt. Das ist gut, das ist politisches Recht, das ist auch gescheit im Sinne von politischer Aufarbeitung von Missständen. Dann kommt da in einem Endbericht Sebastian Kurz mal vor. Denn hinter der Pegasus-Software steckt nämlich die israelische NSO Group, die von Shalev Ulio mitgegründet wurde. Und eben mit diesem ging kurz nach seinem Rücktritt als Kanzler eine Geschäftsbeziehung ein. Auch noch klar soweit, glaube ich. Ein Mann, tüchtiger israelischer Unternehmer, hat halt mehrere Geschichten laufen. 2022, wie gesagt, gründeten eben Hulio und Kurz ein Startup namens Dream Security, das soll kritische Infrastruktur beschützen. Mit dieser NSO Group, die anfangs erwähnt eben die Pegasus-Software macht, will Hulio jetzt aber nichts mehr zu tun haben. Ist das schon ein Skandal für dich, Thomas?
Nein, vor allem stelle ich mir sehr schön vor, wenn der einfach Sebastian Kurz, der alles kann, sich zwischendurch auch mal ans Terminal setzt und ein paar Zeilen codet, damit das auch wirklich funktioniert. Aber ja, das
noch kein Drama, oder?
Ja.
Nein, ja? Genau. Sebastian Kurz ist aber, wie du gesagt hast, durchaus multitalentiert, arbeitet.
Wobei vielleicht noch, man muss sogar noch dazu sagen, dass ja der Herr Julio mittlerweile behauptet, nichts mehr mit der alten Firma zu tun zu haben, was ja im Geheimdienstmilieu normal ist, dass man sagt, okay, Freunde, mich freut es nicht, ich brauche eine Auszeit. Ich bin dann einmal weg. Ja.
Man kennt es aus den Bond-Filmen, wo er dann immer über Monate verschwunden war mit irgendeinem Bond-Girl.
Ja, genau. Ja.
Also es ist Geheimdienstgeisen, so wie ich Geheimdienst rezipiert habe bisher, absolut.
Ja.
Wie gesagt, zurück zum Sebastian Kurz. Der ist ja bekanntlich auch im Dienst des US-Milliardärs Peter Thiel. Weil Sie in der Woche ein bisschen zu viele Nachrichten gehört haben oder geschaut haben auf diversen Internetformen, das ist dieser Mann, der sich nach dem Tod einfrieren lassen will, um dann später wieder aufgetaut weiterleben zu können. Aber das ist jetzt eine völlig andere Geschichte. Wir bleiben
ja, wobei, da muss ich auch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil an sich war bisher das Ziel von Peter Thiel, dass er zur ersten Generation gehört, der einfach nicht mehr stirbt. Also er war da sehr technologieoffen, ist, glaube ich, das Neue, und hat jetzt seit Jahrzehnten alles Mögliche ausprobiert, inklusive Frischblutzufuhr von jungen Menschen. Und eigentlich war das Goal, das er sich gesteckt hat, dass irgendwelche Trotteln können ja sterben, aber er sicher nicht. Und dass er jetzt schon zurücksteckt auf einfrieren lassen, passt gar nicht zu dieser strahlend optimistischen Unternehmerpersönlichkeit, als die ich ihn bisher empfunden habe.
Ja, er wäre tatsächlich auch der Zweite dann überhaupt, der zuerst stirbt, um dann wieder weiterzuleben.
Also da gab es in der Antike auch schon ein paar. Also, ja.
Ja. Kurz zurück, diese Achse Kurz-Deal, die jetzt niemand auch bestreitet, die auch vordergründig jetzt noch nichts Illegales oder irgendwie Anrüchiges hat, die wird nun auch im Abschlussbericht dieser Pegasus-Kommission erwähnt. Und davor wird ein wenig gewarnt, denn der Herr Thiel hat sehr viele offiziellen Stellen, zum Beispiel die Polizei in verschiedenen Staaten, als Kunden. Und da sorgt man sich ein wenig. Das verstehst du, oder?
Ja, na, der Herr Thiel hat vor allem, das ist ja sozusagen eine Datenabsaugmühle, vor allem Palantir ist ja nach dem allessehenden Auge im Herr der Ringe, also eigentlich eine doch eher orwellsche Horrorvision, wenn du dann gleich der Firma so nennst, das sagt auch ein bisschen was. Und die sind vor allem mit den amerikanischen Geheimdiensten aufs Engste verflochten, was für einen Staatsfasser wie den Herrn Thiel interessant ist, aber das muss er wissen. Und jetzt wissen wir ja auch offiziell, dass natürlich die Vereinigten Staaten auch befreundete Staaten ausspionieren, unter anderem mit der Software aus dem Hause Thiel. Und deswegen ist es auch verständlich, dass sich die EU-Kommission das ein bisschen genauer anschaut, und da poppt jetzt dann doch wieder der Sebastian Kurz auf. Ja,
ja, wobei will ich mir jetzt selber nicht in die Nähe von Sebastian Kurz rücken, sondern eher auf Distanz zu allen gehen. Deswegen muss ich noch eine andere Mitarbeiterin von Peter Thiel erwähnen, weil ich mich im politischen Kontext einfach auch wieder mal an sie erinnert. Sie war ja doch in Österreich eine prägende Figur, also vor allem prägend in der Darstellung, wie sie Niki Ovtcharek hat sie nicht gespielt.
Das wäre nur lustiger gewesen, wenn der Niki Ovtcharek sie gespielt hat. Aber wir haben sehr viel mit wir Staatskünstler zur Popularisierung von Laura Rudersch beigetragen.
Genau, Laura Rudersch, damit wir sie aussprechen und auch beim Namen benennen, frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführerin, die macht nämlich das Europageschäft von Palantir. Also da muss man jetzt sagen, Staatshasser, Peter Thiel, alles, man kennt es, aber dann proports nach österreichischer Manier.
Das ist schon schön. Und man mal einmal mehr sieht man. Also wir haben in Österreich so viele begabte Leute, die werden dann aber erst im Ausland wirklich was. Die kennen bei uns, kennen die Generalsekretärin der SPÖ werden oder der Bundeskanzler oder irgendwelche so Schnackerl hocken. Aber wenn sie in die Welt rauskommen, dann werden sie richtig groß. Das ist schon toll. Also die Frau Ruder steckt ja auch bei Ringier, bei der Verlagsgruppe, bei einer Schweizer Verlagsgruppe, mit einem Irrsinnsportfolio. Du kommst mit dem Durchklicken auf der Webseite gar nicht durch. Es sind aber alles Medien, die sozusagen als gemeinsamer Nenner haben, dass sie in hohem Ausmaß nicht die New York Times oder die Süddeutsche sind.
Ja, aber eben Parallelstrang jetzt eröffnen. Ich hoffe, Sie sind immer noch da, liebe zuhörende Person, denn jetzt wird es noch einmal komplexer. In diesem Untersuchungsbericht kommt dann auch noch ein anderes Unternehmen vor, und zwar mit Sitz in Österreich. DSIRF, das ist ein Kürzel, das steht für Decision Supporting Information Research Forensic. Die wollen für den Raum in Deutschland, Schweiz, Österreich Staatstrojaner zur Verfügung stellen. Machen das jetzt nicht mehr, haben gesagt, sie schließen den Laden in Österreich, machen dicht, weil sie so in der Kritik stehen. Auch weil es angeblich von ihnen einen Kunden gegeben hat, der sie jetzt noch einmal so ein bisschen ins anrüchige Licht gesetzt hat. Und zwar soll das Russian Machines gewesen sein, gehört Oleg Deripaska, kennt man als ehemaliger Strabag-Investor und auch noch sonst relativ gut in Österreich, verbandelt, früher mal vielleicht sogar gut beleumundet gewesen. Und dort ist Sigi Wolf Aufsichtsrat, also bei Russian Machines, der Deripaska-Firma.
Es handelt sich, glaube ich, nicht um eine zufällige Namensgleichheit, sondern tatsächlich um den Sigi Wolf, den ursprünglich der Sebastian Kurz zum ÖBAG-Chef machen wollte.
Genau, und den man auch aus diversen Chats von Thomas Schmidt kennt.
Ja.
Das ist halt jetzt eine Connection, wo man dann wieder sagt, ach ja, Kurz, Wolf, diese Connection, die macht uns dann doch wieder ein bisschen Sorgen in dem Kommissionsuntersuchungsbericht. Verstehst du das?
Ja, wobei, also die Geschichte ist ja, in dem Kommissionsuntersuchungsbericht wurde ja der Sebastian Kurz nicht mit der Wiener Software-Schmiede, die Abkürzung vergiss immer wieder, wie heißt das nochmal?
SIRF.
SIRF, genau. Also in diesem Untersuchungsbericht wurde der Sebastian Kurz ja nicht direkt mit SIRF in Verbindung gebracht, sondern es wurde nur auf ihn hingewiesen und auch darauf, dass auch diese umstrittene Software-Schmiede in Wien lokalisiert oder in Österreich lokalisiert ist, aber es wurde zwischen den beiden keine Verbindung hergestellt. Die haben wir jetzt sozusagen schon über den Herrn Wolf herbei hypothetisiert. Aber jedenfalls der Untersuchungsbericht wirft ihm gar nicht vor, mit denen jetzt in Verbindung direkt zu stehen. Und dann kommt der klassische Sebastian Kurz-Move, er streitet das ab, was ihm gar nicht vorgeworfen wird, mit all dem, was ihm an Mimik und Rhetorik zur Verfügung steht. Und aufs andere geht er halt nicht ein. Ja? Und also er hat den Begriff Witch Hunt nicht verwendet, aber wenn man ein bisschen genauer in die Nuancen hört, man hört es durch.
Ja, ich glaube, Sebastian wird Opfer eines seiner erinnerungswürdigsten Zitate. Er hat ja mal gesagt, es wird jeder irgendwen kennen. Und ich fürchte, es liegt einfach daran, dass jeder Sebastian Kurz kennt, dass so etwas zustande kommt.
Das kann sein, ja. Aber er macht halt so viel.
Josef, Maria und Josef.
Und Karl Niehammer zu seinem Vor- und vielleicht noch irgendwie ein Zwischendrin-Vorgänger, nein, ich glaube zwar Vorgänger reicht, Sebastian Kurz, der ist am Wochenende wieder dick da gewesen, also nicht dick da, groß da natürlich, ich wollte jetzt bitte um Himmels Willen darauf ansprechen, dass er vielleicht nicht mehr ganz so slim-fit war. Nein, er ist nicht mehr ganz so slim-fit, aber es macht natürlich auch ein bisschen ein entspannterer Lebensrhythmus, den man ihm ja gönnt. Das hat er nämlich auch bestätigt, einerseits in einem Interview mit der Schweizer Zeitung Blick, beziehungsweise dann später in einer ein bisschen elitäreren Runde bei Thomas Brandner, sein ehemaliger ORF-Manager, der jetzt so eine Kommunikations- und Connections-Agentur hat. Und Sebastian Kurz hat ja da ein bisschen was doch Interessantes vom Stapel gelassen. Er sagt ja, innenpolitisch ist er nicht mehr am Spielfeld, da will er sich nicht so an der Debatte beteiligen, wie er das schon seit 2,5 Jahren mache, hat er behauptet. Wäre mir nicht ganz aufgefallen, aber okay. Aber insgesamt hat er da schon ja auch interessante Fragen gestellt. Zum Beispiel, er glaubt an eine Zwei-Staaten-Lösung des Nahostkonflikts, was jetzt doch, ich würde sagen, mit einer gewisseren Nähe auch diese Aussage zu sehen ist, denn er ist ja in Israel investiert, sagt, die Investments in Israel sind sein bestes das Pferd im Stall. Er stellt dann allerdings auch die Frage, wer managt Gaza? Ist natürlich globalpolitisch eine absolut spannende Frage, auch wenn sie so klingt, das würde aus irgendeinem Bilnercheck-Chat stammen. Und er sagt aber auch, er findet es gut, dass man mit Russland wieder redet.
Ja, also ich glaube, er hat ja dankenswerterweise den Satz gesagt, wir waren eine sehr russlandfreundliche Regierung. Da wird sich vielleicht nicht so wahnsinnig viel dran geändert haben. Und ich habe schon das Gefühl, also er hat schon, finde ich, anklingen lassen, dass wenn man ihn wirklich ganz, ganz sehr, sehr bittet, dass er sich vielleicht nochmal überlegen würde. Weil er ja mit dem Kickl keine offenen Rechnungen hat.
Genau.
Das ist vielleicht nicht zu wissen, wenn der Herr Nehammer den Kickl explizit ausschließt. Und sehr erleuchtend fand ich auch den Satz, also der Fehler war, dass er damals die Koalition gekündigt hat, nur wegen Ibiza. Weil, also ich glaube, der Schluss lautet, egal womit man erwischt wird, wenn man einfach frech weitermacht und den Boulevard alimentiert, war es vielleicht so angegangen.
Ja, also die Aussage habe ich mir auch zweimal angehört, weil ich es sehr interessant gefunden habe, warum er dann wirklich aufgekündigt hat, die Koalition. Er hat gesagt, zum einen sind es natürlich die Demonstranten gewesen, die am Ballhausplatz gespannt sind und Wengerboys eingespielt haben. Und andererseits gab es ja auch noch dieses potenzielle Bedrohungsszenario, was dann denn nicht noch alles aus diesem Ibiza-Video herauskommen könnte. Das war für ihn mit ein Antrieb dazu, die Koalition aufzukündigen. Das heißt, es war nicht das Faktische, was er da schon gesehen hatte. Heinz Christian Strache, damals noch in der Opposition, aber schon irgendwie potenziell in Regierungsnähe, sagen wir jetzt mal so, hat die Absicht gehabt, das eine oder andere Stück Österreich zu verscherbeln. Das war es nicht, sondern es war eher ein Pro-Futuro-Gedanke, was könnte alles kommen. Das hat ihn dazu gebracht, die Koalition aufzukündigen.
Das Wort der Republik natürlich, und ich glaube, wir können ausschließen, dass Gedanken wie Toschot, der liegt am Boden und der Steiger auf die Gurgel, eine Rolle gespielt haben. Das, glaube ich, schließen wir beide aus.
Ja, definitiv. Also ich sehe Sebastian Kurz mittlerweile echt schon ein bisschen in der Rolle des Elder Statesman. Meine ich jetzt gar nicht übertrieben zynisch oder so. Er beurteilt Politik schon ein bisschen mit einer Distanz und so, dass er natürlich noch hochaktiv ist, natürlich auch in die eigene Westentasche, Manteltasche, Brieftasche arbeitet. Ja, sei ihm unbenommen, solange es mit lauteren Mitteln erfolgt. Aber natürlich, sein Wort hat international noch immer Gehör. Also immerhin macht er auch was Faktisches und arbeitet nicht nur für Tony Blair, so wie es andere ehemalige Regierungschefs machen und chatten um die Welt und haltet irgendwo Vorträge, wo er schlau darüber redet, was er eh selber nicht zusammengebracht hat. Machen dort viele auf die Payroll, vor allem auch ehemalige Labour- und sozialdemokratische Minister und Ministerpräsidentinnen.
Ja, da scheint es einen großen Eintopf-Topf zu geben, in dem ausrangiertes Spitzenpersonal herumschwimmt und wo sich interessierte Gruppen was auszuschöpfen können, was von nach innen gerade der Gusto steht.